Herr Hossel, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu diesem Interview.
Herzliche Grüße nach Teheran, lieber Herr Schorsch.
Ja, vielen Dank. Herr Hossel, nach dem Ausstieg der USA aus dem internationalen Atomabkommen mit dem Iran am 8. April letzten Jahres versprachen die europäischen Länder, alles zu unternehmen, um den Deal am Leben zu erhalten. Nach wiederholten Verzögerungen haben die Europäer schließlich am 1. Februar dieses Jahres eine Finanzgesellschaft namens Intex ins Leben gerufen. Erstmal die Frage, was ist die Aufgabe dieser Finanzgesellschaft?
Das ist eine Zweckgesellschaft mit Sitz in Paris, in der die drei europäischen Partner Deutschland, Frankreich, Großbritannien zusammenarbeiten. Und das soll letztlich den Tauschhandel mit dem Iran fördern. Da wird also Geld sozusagen an den Banken vorbeigeleitet. Und diese Clearingstelle macht das so, dass der Iran verkaufen kann Öl und Gas an Europa, und das Geld wird aber nicht an den Iran gezahlt, sondern an solche Firmen, die ihrerseits Waren in den Iran verkauft haben. Und das ist eine kluge Geschichte eigentlich und ist eine Ergänzung des berühmten Anti-Blockade-Gesetzes, praktisch wie eine Durchführungsgesellschaft dieses Gesetzes, das ja vorsieht, dass die Europäische Union sich in einem beschlossenen Fall nicht an einer bestimmten Blockade beteiligt, will diese Blockade brechen, und da wird sogar den Firmen verboten, sich an entsprechende Blockadeverpflichtungen zu halten. Und wenn man das hier auf Wikipedia nachliest, man weiß, das ist ein Propagandainstrument, und da steht eben drin, ist für Unternehmen interessant, dieses INSTEX, ja, das heißt also Instrument in Support of Trade Exchanges, das ist der Name dafür, für solche Unternehmen, die den Handel mit dem Iran gegenüber dem Handel mit den USA bevorzugen und den Marktausschluss in den USA nicht fürchten. Das ist ein interessantes Statement. Ja, bitte.
Herr Hossel, wie weit ist es nun, diese Zweckgesellschaft? Ist sie überhaupt in der Lage, so etwas zu unternehmen gegen Willens der USA?
Rein theoretisch ist sie das, überhaupt keine Frage. Sie hätte schneller arbeiten können. Die Schweiz hat das vorgemacht, wie man das schnell und locker tut. Die Leitung obliegt übrigens einem Deutschen und für mich interessant einem Bremer, ja, Peer Fischer, ehemaliger Commerzbank-Manager. Und zum Ende des iranischen Jahres wurde auch das iranische Partnerinstitut formell gegründet, sodass wir jetzt tatsächlich anfangen könnten. Und so verstehe ich eben Meldungen, dass der Herr Peer Fischer sich gemeldet hat, gesagt, so, wir können loslegen. Das, was so seltsam ist an der ganzen Geschichte, ist, warum man dafür so sehr formell vorgeht, warum man nicht eine andere Wege, die viel einfacher sind, geht, das könnte man, und warum insgesamt eigentlich unter den europäischen Unternehmen, gerade unter besonders großen, weltweit aktiven Unternehmen, klar festzustellen ist, dass sie sich vom Iran zurückziehen. Und was mir hier fehlt, ist also, dass zusätzlich zu den Angaben, die Frau Merkel ja mal öffentlich gemacht hat, dass also ja im europäischen Antiblockadegesetz steht, dass die Firmen beschützt werden und dass Ersatz geleistet wird, wenn sie da also, wie soll man sagen, Umsätze verlieren, weil die USA dann mit ihren Sanktionen gegen sie losschlagen, dass man da nicht zu viel erwarten sollte. Ja, das hätte man auch anders machen können, indem man nämlich sagt, wenn deutsche Firmen, europäische Firmen Umsatz verlieren wegen Sanktionen der USA, dann werden sich die Regierungen bemühen, und zwar handfest und mit Garantien versehen, dafür andere Geschäfte in anderen Ländern anzustoßen, sodass wir praktisch eine langsame Auseinanderentwicklung des westlichen Handels haben, weil die USA sich so verhalten, wie sie sich verhalten. Aber das hat man nicht gemacht. Man hat einfach fleißig geredet, man hat tatsächlich die Agentur gegründet, aber ich sehe ja aus den Einlassungen von Peer Fischer heute, die hatten bis heute, das ist also der letzte Tag des April, ja, haben die kein einziges Geschäft gemacht. Und das finde ich seltsam.
Herr Hostel, wie Sie gerade gesagt haben, hat die Zweckgesellschaft und deren Leitung die Bereitschaft geäußert, die Geschäfte mit dem Iran wieder aufzunehmen. Gibt es dazu so konkrete Vorschläge?
Im Moment sind wir konkrete Vorschläge, was man konkret tun könnte, nicht auf dem Tisch, aber es gibt tatsächlich an allen möglichen Stellen Bemühungen, eben insbesondere was also Energierohstoffe angeht, mit dem Iran im Geschäft zu bleiben, um das mal so zu sagen. Nicht? Während die USA ja öffentlich erklärt haben, sie wollten den iranischen Öl- und Gasexport auf Null drehen. Und das ist eindeutig nicht gelungen, aber sie haben ihn stark heruntergedreht, das ist wahr. Und hier geht sehr vieles auch hinter den Kulissen. So sehr viel wird da gar nicht darüber berichtet. Ich habe jedenfalls nicht viel dazu gesehen.
Herr Hostel, die Großunternehmen, europäische Großunternehmen, werden möglicherweise von dieser Möglichkeit keinen Gebrauch machen, da sie Strafmaßen aus den USA befürchten müssen. Das geht eher für kleine und mittlere Unternehmen. Ist das so?
Das kann so sein, ja, weil es keine wirklich sehr großen Unternehmen gibt, die sich vollkommen auf den Iran spezialisiert haben und auf die USA keinen Wert legen. Das ist wohl so. Aber es wäre natürlich auch möglich, bestimmte Geschäfte einfach auszugründen und rechtlich unabhängig zu machen und auf diese Weise weiter zu betreiben, seitens von Großunternehmen. Eine echte, komplette Unabhängigkeit, sowas geht. Man muss es nur richtig organisieren. Aber das sehe ich nicht. Stattdessen habe ich eben aus bestimmten Gründen im Bausektor einmal recherchiert und von den 10 größten deutschen Firmen haben mir 5 am Telefon erklärt, dass sie mit dem Iran keine Geschäfte machen. Und das finde ich zum Beispiel außerordentlich bedauerlich.
Herr Hostel, die ganze Politik lehnt und manche verurteilen das amerikanische Vorgehen gegen den Iran. Der Grund liegt möglicherweise in der Größe der US-Wirtschaft oder im Einfluss der US-Wirtschaft. Aber wie stark ist diese Wirtschaft, die Macht dieser Wirtschaft in den europäischen Ländern?
Das ist eindeutig, dass das natürlich die Führungskräfte sind. Das ist keine Frage. Insofern muss man das Ganze tatsächlich eher auf der politischen Ebene betrachten. Und das ist auch vernünftig. Die Unternehmen können ja eine aggressive US-Politik gegen den Iran, von der wir wissen, dass sie hauptsächlich von Israel angestiftet ist. Denn es gibt ja auch in den USA starke Gegenkräfte, die immer wieder sagen, wie kommen eigentlich die Vereinigten Staaten von Amerika dazu, sich wegen 6 Millionen Juden im Staate Israel dermaßen international so aufzuführen, dass sie sich isolieren. Und es gibt mehrere Werke von namhaften Forschern und mehrere Äußerungen auch von namhaften amerikanischen Firmen, die gesagt haben, diese einseitige Ausrichtung der amerikanischen Außenpolitik und der amerikanischen Außenwirtschaftspolitik schadet eindeutig den amerikanischen Interessen weltweit und der Schaden ist gewaltig. Und das ist vollkommen korrekt. So ist das. Und dann kommt die andere Betrachtung, die muss immer mit dem Atomvertrag anfangen. In diesem Atomvertrag hatte der Iran auf 10 Jahre Forschungs- und Arbeitsergebnisse auf dem Nuklearsektor, der ja friedlich ist, das darf man nicht vergessen, vollkommen friedlich und kontrolliert friedlich, eine einfach verzichtet auf diese ganzen Leistungen, ein gewaltiger Schaden, ein Rückschlag für die iranische Atomwirtschaft, die allerdings strategisch war, denn der Iran ist ja nun keine superreiche Nation. Wenn die viel Geld in die Atomkraft stecken, dann muss da etwas herauskommen, sonst ist das eine miese Investition. Man hat also eine sehr gute Investition im Iran in eine miese Investition vertraglich verwandelt. So ist das. Und wir wissen ganz offiziell, 13 Mal hat das Wiener Atomenergieinstitut, diese Agentur, dem Iran bestätigt, hervorragend alle Forderungen zu erfüllen. Hervorragend heißt 1 plus, mehr als 100%.
Herr Hossel, ich darf Sie hier korrigieren. In Ihren 14 Berichten hat die Wiener Atombehörde das bestätigt.
Genau so ist das. Und das ist ganz eindeutig, dass der Iran erfüllt hat. Und ebenso eindeutig, leider, hat der Westen seine Seite nicht erfüllt. Denn letztlich ist die Zurückhaltung in der wirtschaftlichen Zusammenarbeit immer noch da gewesen. Immer noch gab es Probleme, immer noch wurde gebremst. Das heißt, der Iran hat letztlich nicht bekommen vom Westen, was im Vertrag eindeutig und schriftlich zugesichert war. Bis zum Schluss nicht. Bis zum Austritt der USA. Damit hat sich der Iran zufrieden gegeben, weil man eine geduldige Außenpolitik verfolgt, die nicht aggressiv ist, und hat gesagt, okay, wir setzen auf eine langsame Entwicklung. Diese langsame Entwicklung ist auf Anstiften Israels oder der israelischen Politik. Die Bevölkerung hat davon ja nicht so sehr viel Ahnung wie bei uns auch. Die wird ja auch dumm gehalten und falsch informiert. Hat man da seitens der israelischen Politik darauf hingewirkt, dass die USA schließlich sogar aus diesem ganz hervorragenden Vertrag, der weltweit für große Beruhigung gesorgt hat und natürlich die Wirtschaft beflügelt, ist man dann ausgestiegen, nachdem man eben schon nicht erfüllt hatte. Und jetzt muss man seitdem feststellen, seitdem die härtesten Sanktionen der Menschheitsgeschichte gegen den Iran in Kraft sind, dass die Europäer windelweich agieren und einfach nicht loslegen. Worum geht's? Die Politik muss den Wirtschaftsunternehmen endlich vernünftige Garantien geben und Handhabungen, wie sie voranschreiten sollen. Jedenfalls, dass man so eine Instex-Agentur gründet und der Leiter in seiner Hilflosigkeit, wie er eigentlich, wie soll man sagen, seinen Ruf retten soll. Der ist da hingesetzt, der sitzt da in seinem Büro wie im Gefängnis und macht kein einziges Geschäft. Da gibt er also eine Presseerklärung raus und sagt, ich bin jetzt fürs erste Geschäft bereit, und wir schreiben den 30. April 2019. Jetzt ist das fast ein Jahr her mit den amerikanischen scharfen Sanktionen. Und die allerhärtesten Sanktionen sind jetzt ein halbes Jahr alt, also diese ganz besondere Eskalationsstufe. Nichts ist passiert. Und das natürlich kann man nur beklagen und kann und muss den Iran dazu bringen, selbst aus dem Atomvertrag auszusteigen. Und ich glaube, das ist das, was man in Tel Aviv und in Washington gerne sieht, weil dann würden die Anklagen gegen den Iran gewaltig werden.
Herr Hossel, woher kommt dieser pro-israelische Einsatz in den USA? Wir beobachten seit dem Amtsantritt von Donald Trump, dass die Israelis ohne Rücksicht auf europäische Partner zu nehmen Sachen tun, die eigentlich bis vor diesem Amtsantritt des amerikanischen Präsidenten nicht vorstellbar waren.
Ja, das ist eben diese besondere Konstruktion der Trumpschen Politik, der ja schon in seiner, wir haben da auch schon mehrfach drüber gesprochen, der ja schon in seiner Wahlkampfrede vor AIPAC, vor diesem Gremium, wo sie eben entscheidet, wird einer Präsident oder nicht, weil die Macht so groß ist innenpolitisch. Das müssen wir nicht untersuchen. Das haben schon tolle Professoren getan, wie eben die Professoren Mersheimer und Ward, ja, in diesem berühmten Buch The Israel Lobby and U.S. Foreign Policy, also die Israel-Lobby und amerikanische Außenpolitik. Tolles Buch, kann man nur empfehlen. Da kann man alles nachlesen, das ist auch schon älter. Und das ist eben diese überdimensionale Macht Israels im innenpolitischen Geschehen der USA und damit großer Einfluss auf die Außenpolitik. Das ist ja nur die eine Seite. Die andere Seite ist, dass Trump in einer Weise, wie keine amerikanische Administration das gemacht hat, hier auf Israel eingestiegen ist. Und im Grunde ist das eine von seinen unglaublich geschickten Politiken. Denn in Tatsache ist es ja so, dass Trump der eine Präsident ist, der bisher am wenigsten Menschen umgebracht hat. Das muss man klar sagen. Unser lieber Friedensnobelpreisträger Obama war da wesentlich blutrünstiger und auch weit weniger von Skrupeln behaftet und gelenkt. Das ist schon interessant. Also diese Bewegung, Israel zu gefallen zu sein und unglaubliche Dinge zu tun, nicht? Die beiden Punkte, ne, kennen wir. Das ist also die einseitige Anerkennung ganz Jerusalems als Hauptstadt Israels und dann die Anerkennung der Golan-Annexion. Und demnächst wird es vielleicht auch noch eine Annexion der Westbank geben. Und auch das würde vermutlich Trump auch noch gut heißen. Also das ist auch eine Politik, die zwar niemanden umbringt, aber alles eskaliert. Sehr, sehr interessant. Ich weiß nicht, was daran gut ist oder ob ich das bevorzugen soll. Ich muss es nur so sagen, dass es so ist. Bisher sind weniger gestorben als bei anderen US-Präsidenten. Aber die Eskalation ist auch ohne Beispiel und vollkommen illegal. Man kann nicht einfach entgegen allen UN-Resolutionen ganz Jerusalem zur Hauptstadt erklären, wenn klar gemacht ist, dass also Ost-Jerusalem nun mal den Palästinensern gehört. Und man kann nicht eine Annexion, die Unrecht ist, für Recht erklären. Dann setzt man sich selbst ins Unrecht. Und dass beide Staaten, Israel und USA, den internationalen Gerichtshof in Den Haag nicht anerkennen, das macht die Sache nicht besser.
Herr Hostel, Sie sagten gerade, dass Trump im Vergleich zu seinen Amtsvorgängern wenige Menschen umgebracht hat. Aber man muss nicht hier so einfach noch setzen, denn was er getan hat, kann wirklich auch zum Krieg führen.
Das ist genau das Thema. Das ist sehr wichtig, dieser Einwurf, den Sie gemacht haben. Man muss wirklich sagen, noch. Denn wenn es aufgrund der wirklich wahnsinnigen Eskalationspolitik, auch einer Politik, die Europa von den USA abtrennt und die internationale Lage damit nicht besser macht, weil die Europäer nämlich nichts Gutes tun mit diesem Freiraum. Bisher haben wir immer gesagt, ja, wir würden ja gerne, aber die Amerikaner lassen uns nicht. Jetzt lassen uns die Amerikaner, aber der Preis ist ein gewaltiges Ansteigen der globalen Unsicherheit. Und der Nahe Osten mit seinem komplizierten Geflecht von herumschwirrenden US-Soldaten, Terrormanagement mit IS und Daesh, durch Washington und arabische Verbündete, nicht? Gründungshucke in der Begründung einer arabischen NATO, das ist ja auch noch nicht völlig vom Tisch, obwohl die Araber nicht so wahnsinnig viel Lust haben. Aber die Amerikaner wollen ja eigentlich nur, dass die sich alle nicht untereinander streiten, wenn mal der Iran angegriffen wird. Und allein aus dem, was ich da sage, sehen Sie, dass ich Ihnen vollkommen beipflichte. Was Trump tut, kann in einen Weltkrieg münden und praktisch jederzeit. Denn die Eskalationsstufen sind alle da. Der Funkenflug ist hochgefährlich. In Syrien stehen sich amerikanische und russische Truppen am Boden und in der Luft gegenüber und zu Wasser sowieso im Mittelmeer. Da sind ja sogar chinesische Schiffe. Also es ist faszinierend, was da abgeht. Und das ist ja nur ein kleiner Teil, denn in der Ukraine tobt ein Konflikt, der wird auch nicht besser im Moment. An den russischen Grenzen entlang fliegen voll aufmunitionierte Bomber der NATO. Das ist alles so nicht vorgesehen gewesen nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion und alles brandgefährlich. Und viele, viele, viele Institutionen, prominente, alte Politiker, amtierende Politiker warnen davor, dass ein kleines Fingerschnippen dazu führen kann, dass wir in einen riesigen Krieg an mehreren Fronten verwickelt werden. Das ist ja die Situation. Und in allem ist Trump ein wesentlicher Motor, leider Gottes.
Herr Hostel, nochmal zurück zu der Zweckgesellschaft, der europäischen Zweckgesellschaft INSTEC. Sie haben eingangs gesagt, dass der Leiter dieses Indexes zur Zusammenarbeit mit dem Iran nun bereit ist. Wie soll das in der Praxis nun ausschauen? Wird das überhaupt den Deal noch retten können?
Ja, die Sache ist ja ganz einfach so. Wenn Situationen unbefriedigend sind und der Iran hat jetzt, ich weiß nicht wie viel Mal, 20 Warnungen in den letzten Monaten abgelassen, dass die europäische Politik zu schwach ist, nicht zielführend, da kommt nichts und so weiter und so weiter. Jetzt werden diese Warnungen sozusagen noch begleitet von solchen netten Erinnerungen des Peer Fischer von Instex in Paris nach dem Motto, hallo, es gibt mich noch und es ist nicht so, dass ich hier Arbeitsverweigerung betreibe, es passiert einfach nichts. Das ist ja eine der erstaunlichsten Einlassungen überhaupt, muss ich sagen, die ich je gelesen habe im politischen Leben. Es ist natürlich immer so, wenn man politisch möchte, dass Dinge sich bewegen, dann bewegen sie sich auch. Und deswegen haben wir jetzt diese ernste Situation, und da stimme ich auch mit dem Tenor der Meldung Ihres Hauses überein, dass die Europäische Union immer Wege gefunden hat, um dieses Programm nicht so richtig in Betrieb gehen zu lassen. Das funktioniert doch ganz einfach. Der Iran exportiert etwas und das Geld wird gezahlt an Firmen, die dem Iran etwas verkauft haben. Das kann doch nicht so irrsinnig schwierig sein. Aber ich habe den Eindruck, dass die politische Seite, also in den Ministerien, in den Institutionen, den Firmen eigentlich durch ihr zögerliches Verhalten signalisiert, bitte kommt nicht auf den Gedanken, durch euren Export in den Iran dieses Instex-Programm mit Leben zu erfüllen. Und das finde ich ein sehr schwieriges Signal. Das ist ein Signal des Vertragsbruchs eigentlich. Die Politik müsste umgekehrt tatsächlich, da wäre sie gut beraten, die Unternehmen öffentlich ermutigen, mit dem Iran Handel zu treiben und damit den Frieden durch Handel, durch Wirtschaft zu beflügeln und zu bestärken und zu sichern. Darum geht es doch eigentlich, dass wir ganz klar machen, wir Europäer betreiben uns nicht an einem Kesseltreiben Washingtons und Israels gegen den Iran.
Vielen Dank, Herr Hossel, für diese Erläuterung.
Alles Gute nach Teheran, lieber Herr Schorgny.